Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Der offizielle Festtag zum Tag der deutschen Einheit war dieses Jahr in Saarbrücken. Unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz haben eine Rede gehalten. Wir berichten darüber. Hören außerdem von Forderungen des bayerischen Ministerpräsidenten nach den Drohnensichtungen am Münchner Flughafen und nach Tschechien, wo ab heute ein neues Parlament gewählt wird. Um 18.40 Uhr folgt dann der Hintergrund. Heute darüber, wie der Inselstaat Tuvalu versucht, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der ARD blicken die Deutschen mehrheitlich positiv auf die Wiedervereinigung. 6 von 10 Befragten sind 35 Jahre später mit dem Stand der Wiedervereinigung sehr zufrieden oder zufrieden. Allerdings verändert sich das Bild der Umfrage, wenn man die alten Grenzen zumindest gedanklich wieder hochzieht. In Ostdeutschland äußern sich demnach 50% der Befragten zufrieden, 46% unzufrieden über den Stand der Wiedervereinigung. Dass es unterschiedliche Gefühle und Auffassungen darüber gibt, was die Wende gebracht oder auch nicht gebracht hat, das war auch Thema beim Festakt in Saarbrücken. Unsere Landeskorrespondentin Jana Bohlmann berichtet.
Wer uns findet, findet uns gut. Das ist das inoffizielle Motto des Saarlandes.
Mit einem kleinen Scherz hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Rede zum Tag der deutschen Einheit in Saarbrücken begonnen, bevor er dann ganz ernst wurde. Nur kurz schaute er auf die Vergangenheit und sprach über den Mut der Menschen in der DDR während der friedlichen Revolution 1989 und dem 3. Oktober 1990. Vielmehr legte er den Fokus auf die Zukunft Deutschlands.
Nach 35 Jahren deutscher Einheit und in einer schwierigen Zeit für unser Land sollten wir uns neu sammeln und mit Zuversicht und Tatkraft nach vorn blicken. Lassen Sie uns eine gemeinsame Kraftanstrengung unternehmen für eine neue Einheit in unserem Land. Darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen und uns dazu auch einige Fragen stellen. Vor allem, was wollen wir für ein Land sein?
Merz ruft zum Aufbruch auf, will einen Neustart für Deutschland. Gleichzeitig spricht er die Herausforderungen unserer Zeit an, wie Allianzen von Autokratien, die neue Weltwirtschaft mit Zollschranken und stärker werdenden Egoismen. Merz benennt 4 unverhandelbare Grundsätze für Deutschland: demokratisch, rechtsstaatlich, wirtschaftsstark, sozial und solidarisch sowie europäisch.
Wir sind nur in Europa miteinander stark. Oder wir sind als einzelne Staaten schwach. Wir in Deutschland wissen, wenn es Europa gut geht, geht es auch Deutschland gut. Und wenn es Europa nicht gut geht, dann geht es Deutschland überdurchschnittlich schlecht.
Besonders bemerkenswert bei diesem Festakt: seit mehr als 20 Jahren ist das erste Mal ein ausländischer Staatspräsident anwesend, der französische Präsident Emmanuel Macron, der seine Rede auf Deutsch begann.
Auch für uns Franzosen, für uns Europäer, ist dieser 3. Oktober ein Tag zum Feiern. Es gibt Ereignisse der Geschichte, die sind so prägend, dass jeder genau weiß, was er zu diesem Moment getan hat und wo er war. Die deutsche Wiedervereinigung ist so ein Ereignis.
In seiner rund 30-minütigen Rede appellierte Frankreichs Präsident für ein geeintes Europa in Zeiten von Kriegen und Falschinformationen.
Wir befinden uns leider erneut in einem Zeitalter der Konfrontationen. Deswegen ist es wichtig, dass wir vom ersten Tag an zusammengestanden haben, um auf die Herausforderungen von Seiten Russlands einzugehen, um diesen Widerstand zu leisten, und zwar geeint. Wir stehen heute zusammen und wir werden bis zum Ende zusammenstehen, denn es ist die Sicherheit Europas, die auf dem Spiel steht in der Ukraine. Das ist der Einheit Europas und das ist die Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen, Einhaltung des Völkerrechts. Das sind die Vorbedingungen, die für den Frieden notwendig sind. Und das müssen wir in der Ukraine verteidigen, für den Frieden.
Weiter ruft er auf zur wirtschaftlichen und militärischen Stärkung Europas und regt auch Reformen unserer Sozialsysteme an. Für die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger war der Besuch und die Rede Macrons mehr als eine Ehre. Sie machte das auch in ihrer Rede deutlich.
Was für ein wichtiges Signal für die deutsch-französische Freundschaft, das damit von Saarbrücken ausgeht. Selten war das wichtiger als heute, etwa angesichts von Putins Krieg in der Ukraine, der Bedrohung Europas durch Russland und einer mehr als herausfordernden weltpolitischen Lage.
Rehlinger appelliert genau wie Merz und Macron an die Aufrechterhaltung der Demokratie und ruft zu deren Verteidigung auf. Jeder Einzelne und jede Einzelne sei gefordert, sagte Rehlinger und ermutigte abschließend die Menschen weiterhin mutig und engagiert zu bleiben.
Wie es den Menschen in Deutschland mit der Wiedervereinigung geht, welche Auswirkungen sie hatte und immer noch hat, damit beschäftigen sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Soziologin Lara Biester hat für ihre Doktorarbeit untersucht, wie die Ereignisse während und nach der Wende die Gesundheit von Menschen beeinflusst haben, speziell die Gesundheit von Menschen, die in dieser Zeit geboren worden sind. Die Ergebnisse ihrer Forschung legen nahe, dass die Gesundheit von Wendekindern auf dem Gebiet der ehemaligen DDR mehr beeinflusst worden ist als die von Menschen auf ehemals westdeutschem Gebiet. Für ihre Arbeit hat die Soziologin einen Preis erhalten. Clemens Haug berichtet.
Zuerst fiel die Mauer, dann kam die D-Mark und schließlich brach nahezu die gesamte Wirtschaft der DDR zusammen, da der alte Staat in viele Betriebe seit Jahrzehnten nicht investiert hatte. Die Auswirkungen waren verheerend. Viele Menschen verloren ihre Arbeit, mussten sich neu orientieren, wussten nicht, wie es weitergeht. Was haben die Kinder, die in dieser Zeit auf die Welt kamen und aufwuchsen, von dem wirtschaftlichen Schock mitbekommen? Für die Sozialwissenschaftlerin Lara Biester lag diese Frage auf der Hand, nachdem sie andere Studien gelesen hatte.
Also es gibt super interessante Berichte inzwischen dazu, wie die große globale Finanzkrise sich darauf ausgewirkt hat, dass in vielen Ländern die Übergewichtsrate bei Kindern angestiegen ist.
Die Soziologin fragte sich deshalb, ob es für die Wendekinder ähnliche Daten gab.
Meine erste Intuition war, da muss es doch was zu geben. Das ist doch kein nischiges Thema. Dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Datenlage gar nicht so einfach ist. Also es gibt nicht viele quantitative große Datensätze, die das abbilden können.
Durch viel Recherche stieß sie schließlich auf die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, die das Robert-Koch-Institut ab 2003 durchgeführt hatte. Darin hatten Forscher verschiedene Merkmale wie Bluthochdruck und Informationen zum Stoffwechsel bei über 1500 Personen aus Ost und West über einen Zeitraum von fast 15 Jahren verfolgt. Biester wertete die Daten zusammen mit zwei Kollegen neu aus und zeigte, wer um die Wendezeit in Ostdeutschland geboren wurde, hatte tendenziell schlechtere Werte als jemand, der zur gleichen Zeit im Westen zur Welt kam. Besonders Frauen, die zwischen 1992 und 93 in Ostdeutschland geboren wurden, hatten später tendenziell einen höheren Blutdruck. Eine zweite Datenquelle war das sozioökonomische Panel in Verbindung mit Daten der Rentenversicherung. Hier gaben rund 2400 Personen Auskunft über ihre physische und mentale Gesundheit. Und wieder zeigte sich, junge Frauen, die kurz vor der Wende im Osten geboren wurden, hatten etwas schlechtere Werte über ihr psychisches Wohlbefinden berichtet.
Es geht um soziale Kontakte im Freundes- und Familienkreis. Es geht darum, ob man seinen Alltag und seine Strukturen und seine Aufgaben, die man hat, bewältigen kann, ob man seiner Arbeit nachgehen kann.
Beide Auswertungen sagen nicht, jeder, der zur Wende im Osten geboren wurde, hat dadurch gesundheitliche Probleme bekommen. Dafür sind die Datensätze viel zu klein. Doch die Studien geben ein Warnsignal. Eine Wirtschaftskrise hat für Menschen sehr langfristige Auswirkungen, die über die Zeit der Krise weit hinausreichen. Das kann später hohe Kosten im Gesundheitssystem nach sich ziehen. Lara Biester folgert daraus, dass es in einer Krise wichtig wäre, die soziale Unterstützung nicht zu kürzen.
Ich denke aber, das ist ganz wichtig, dass Menschen, die in Situationen sind, in denen es eben wirtschaftlich großen Stress gibt auf der gesellschaftlichen Ebene, dass sie nicht auch noch Einschränkungen in anderen Bereichen erfahren.
Auf der anderen Seite hofft sie, dass ihre Arbeit Betroffenen hilft, einen Teil ihres Schicksals zu verstehen. Für die Körperstiftung gehört Lara Bisters Promotion zu den besten von 2025. Sie hat ihr dafür den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Studienpreis verliehen.
Am Münchner Flughafen ist gestern Abend vorübergehend der Betrieb eingestellt worden. Rund 3000 Reisende waren betroffen. Grund dafür waren Drohnensichtungen, erst in der Nähe und dann über dem Flughafengelände. In der Politik werden jetzt erneut Forderungen geäußert, wie auf solche Drohnen reagiert werden soll. Der bayerische Ministerpräsident Söder will schnellere Abschussmöglichkeiten. Franz Engesser berichtet.
Bereits nächste Woche soll ein Gesetz beschlossen werden, um in Zukunft Drohnen beispielsweise über Flughäfen abschießen zu können, kündigt Ministerpräsident Markus Söder an.
Fakt ist einfach, wir müssen uns wehren. Wir werden am Dienstag bereits ein neues Gesetz beschließen, in dem die Polizei sofort abschießen kann bei so einem Drohnenalarm. Abfangen, abschießen muss unbedingt vor Abwarten gehen. Wir können es uns nicht gefallen lassen. Deswegen Rechtsgrundlagen werden gemacht und wir entwickeln gerade weitere Abfang- und Jagddrohnen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Ist es klar, wir sind nicht mehr ganz im Frieden und deswegen müssen wir uns darauf einstellen, was da passiert.
Noch ist unklar, wer am Donnerstagabend Drohnen über den Münchner Flughafen hat fliegen lassen. Auch in anderen europäischen Ländern wie Dänemark und Norwegen hatten zuletzt Drohnen über Flughäfen für zahlreiche Flugausfälle gesorgt. Deswegen glaubt der Ministerpräsident nicht an eine verirrte Drohne eines Hobbypiloten.
Egal, wer es dann letztlich ist, wir alle haben unsere Vermutung, wer es sein könnte. Egal, wer es ist, derjenige, der es macht, muss wissen, dass man seine Drohnen am Ende abschießen, weil da macht es keinen Sinn mehr, die herzuschicken.
Söder bezeichnet die Drohnenüberflüge als Eingriff in die Freiheit und fordert ein umfangreiches Flugabwehrsystem für ganz Deutschland. Dafür könne man auch von der Ukraine lernen. Diese musste seit dem Einmarsch Russlands viel Erfahrung im Umgang mit Drohnen sammeln.
Wir müssen die Verteidigungsbereitschaft erhöhen. Wir müssen die Bundeswehr stärker ausstatten. Und ganz besonders wichtig, wir brauchen am Ende so eine Art Iron Dome auch für Deutschland, der sowohl für Raketen- als auch Drohnenabfangbereich ist. Und ich rate dringend auch zu enger Kooperation mit der Ukraine, denn die sind da sehr erfahren. Und wir in Bayern haben mittlerweile tolle Unternehmen, die Drohnenabfangsysteme haben. Die sollten wir so schnell wie möglich zum Einsatz bringen. Wir sind Bayern, werden es prüfen.
Inzwischen hat sich die Lage am Münchner Flughafen wieder beruhigt. Seit dem frühen Morgen läuft der Flugbetrieb wieder normal. Die Passagiere bleiben gelassen und loben auch das Krisenmanagement des Airports.
Mir macht es keine Sorgen.
Ich schätze mal, dass es russisch ist und ich glaube, man muss da irgendwann mal ein Zeichen setzen, dass das halt nicht geht.
Zur Herfahrt habe ich mir auch schon gedacht, hoffentlich ist alles gut gegangen gestern Abend, dass alle gut weggekommen sind. Aber wie ich hergekommen bin, es war eigentlich alles in Ordnung, muss man ehrlich sagen. Gott sei Dank.
Gestern war Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Und in Manchester mussten Menschen erneut erleben, wie gefährdet sie sein können, weil sie einer Religionsgemeinschaft angehören. Ein Mann hat vor einer Synagoge mehrere Personen angegriffen. Zwei Menschen sind gestorben, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die britische Polizei geht von einem Terrorakt aus. Und jetzt gibt es neue Ermittlungsergebnisse. Demnach ist eines der beiden Todesopfer wohl von Schüssen der Polizei getroffen worden. Mehr dazu von Franziska Hoppen.
In ihrem Statement teilte die Polizei mit, ein Pathologe des britischen Innenministeriums habe an einem der vor der Synagoge verstorbenen Opfer eine Wunde entdeckt, die wie eine Schussverletzung wirke. Man gehe derzeit davon aus, dass der mutmaßliche Täter keine Schusswaffe bei sich trug. Nur die Einsatzkräfte selbst hätten Schüsse abgegeben, als sie versuchten, den Täter daran zu hindern, in die Synagoge einzudringen. Wörtlich heißt es weiter, daraus folgt, dass diese Verletzung, vorbehaltlich weiterer forensischer Untersuchungen, leider eine tragische und unvorhergesehene Folge der dringend erforderlichen Maßnahmen der Beamten war, um den brutalen Angriff zu beenden. Die Polizei machte jedoch nicht klar, ob diese Schussverletzung des Verstorbenen auch die Todesursache war. Auch eines der vier Opfer, die derzeit für schwere Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden, hatte eine Schussverletzung erlitten. Diese sei aber nicht lebensbedrohlich. Der Vater des mutmaßlichen Täters veröffentlichte derweil ein Statement, in dem er den Angriff auf die Synagoge im Namen der Familie als abscheulichen Akt gegen friedliche, unschuldige Zivilisten verurteilte. Die Familie distanziere sich von dem Anschlag und drücke ihre tiefe Bestürzung und Trauer aus.
US-Präsident Trump hat der Terrororganisation Hamas eine neue Frist gesetzt, um dem von ihm vorgeschlagenen Friedensabkommen zuzustimmen. Weitere Einzelheiten von Nina Barth.
US-Präsident Donald Trump hat seine neue Frist mit einer drastischen Drohung versehen. Wenn diese letzte Chance für ein Abkommen nicht genutzt wird, wird die Hölle gegen die Hamas losbrechen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump hat der Hamas bis Sonntag 18 Uhr, Mitternacht in Deutschland, Zeit gegeben, dem von ihm vorgeschlagenen Friedensplan zuzustimmen. Der 20-Punkte-Plan sieht unter anderem die Entwaffnung der Hamas vor. Israels Armee soll sich aus dem Gazastreifen schrittweise zurückziehen und die Hamas alle Geiseln freilassen. Im Gegenzug sollen fast 2000 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen. Der Plan sieht auch vor, dass der Gazastreifen in Zukunft von einer Übergangsregierung palästinensischer Experten regiert werden soll, unter Aufsicht eines internationalen Gremiums. Den Vorsitz soll unter anderem Trump haben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte bei seinem Besuch am Montag in Washington, er unterstütze den Plan. Die Hamas teilte mit, sie prüfe ihn. Trump sagte am Montag, er gebe der Hamas 3 oder 4 Tage Zeit, um zu antworten. Die neue Frist ist nun also Sonntag. Wie endgültig sie tatsächlich ist, ist nicht klar. US-Präsident Donald Trump hat in der Vergangenheit mehrfach Fristen gesetzt, deren Ablauf nicht unmittelbare Konsequenzen hatten.
Die israelische Armee hat zahlreiche Boote gestoppt, die mit Hilfslieferungen auf dem Weg zur Küste des Gazastreifens gewesen sind. Die Besatzungsmitglieder der Boote wurden festgenommen und in mehreren Ländern hat es Kritik am Vorgehen der israelischen Truppen gegeben. In Italien haben Gewerkschaften heute zu einem Generalstreik aufgerufen, um gegen das Handeln der israelischen Regierung zu protestieren. Moritz Pompel.
In Dutzenden großer und kleinerer Städte Italiens versammeln sich Zehntausende Menschen. Allein in der norditalienischen Metropole Mailand ist von 30.000 Demonstranten die Rede. Sie halten Banner hoch, auf denen sie ihre Solidarität mit der Gaza-Hilfsflotte zum Ausdruck bringen und einen Stopp des, wie sie es nennen, Völkermords in Gaza fordern. In ganz Italien kommt es zu zahlreichen Zug- und Flugausfällen. Zum Streik aufgerufen haben 2 große Gewerkschaften. Maurizio Landini, Chef des italienischen Gewerkschaftsbunds Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rief alle dazu auf, auf die Plätze des Landes zu kommen. Verkehrsminister Salvini von der rechten Partei Lega drohte daraufhin mit persönlichen Konsequenzen. Italiens Regierungschefin Meloni kritisiert den Generalstreik, weil er viele Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung mit sich bringe. Indes versicherte sie, dass sie alles tun werde, um den in Israel festgehaltenen italienischen Aktivisten der Gaza-Flotte zu helfen. Die Aktivisten wollten eigenen Angaben zufolge Hilfsgüter nach Gaza bringen, sie waren aber auf See von israelischen Soldaten gestoppt worden. Eine neue Flotte soll bereits Kurs auf Gaza nehmen.
Seit heute Nachmittag laufen in Tschechien Parlamentswahlen. Rund 8 Millionen Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme abgeben. Die Wahl dauert knapp 2 Tage. Erste Ergebnisse soll es morgen Abend geben. Und laut Umfragen deutet viel darauf hin, dass der ehemalige Regierungschef Andrej Babiš wiedergewählt werden könnte. Marianne Alweis fasst relevante Themen aus dem Wahlkampf zusammen.
Im Wahlkampf-Endspurt haben die Parteien nochmal alles gegeben und Kekse oder Taschentücher verteilt. Die Politiker waren im Dauereinsatz, auch Premier Peter Fiala. Seine Mitte-Rechts-Regierung kämpft ums politische Überleben. Wir werden entscheiden, ob Tschechien ein wohlhabendes, freies, demokratisches und sicheres Land bleibt oder ob wir uns gen Osten richten. Dass dies unmittelbar bevorsteht, ist ganz offensichtlich. Fiala ist Spitzenkandidat des konservativen Dreierbündnisses Spolu. Es liegt laut den letzten Umfragen rund 10 Prozentpunkte hinter der populistischen Anno-Partei des früheren Regierungschefs Andrej Babiš. Vor 4 Jahren hat die Spolu Babiš noch knapp geschlagen. Zusammen mit einem liberalen Zweierbündnis konnte sie Babiš ablösen. Nun strebt der 71-Jährige zurück an die Macht. Die Partei Anno ist für euch entstanden und für euch da. Erinnert ihr euch? Und jetzt heißt unser Programm ein besseres Leben für euch. Babiš verspricht soziale Wohltaten, die Finanzierung bleibt unklar. Offen ist auch, wie der Agrar- und Chemiemilliardär seinen Interessenkonflikt als Politiker und Unternehmer lösen will. Wegen Betrugsvorwürfen mit EU-Subventionen droht Babiš nach der Wahl außerdem ein Urteil. Mit um die 30% der Stimmen wird er nicht allein regieren können. Die neue Partei der Motoristen bietet sich ihm an, doch das dürfte nicht reichen. Bleiben also die extreme Rechte und die extreme Linke. Beide wollen EU und NATO verlassen. Für mich ist die Frau, die heute die EU regiert, die größte Bedrohung, nicht Russland, so Katarzyna Konechna vom Linksbündnis Stachilo. Sie hat sich die Grünen ausgedacht. Sie denkt sich weitere Waffenkredite aus. Sie will uns in die Schulden stürzen und die europäische Industrie ruinieren. Tschechische Medien haben vor einigen Tagen Hunderte von gefälschten TikTok-Konten enttarnt mit pro-russischen Narrativen und mit Werbung für die neuen Antisystemblöcke. Babiš will nach einem Comeback die große Ukraine-Hilfe Tschechiens herunterfahren oder sogar stoppen.
Also alle diese Lügen, dass wir sind pro-russisch. Aber ich habe mit Putin nicht gesprochen. Wir sind ganz klar orientiert. Wir wollen nicht von EU aussteigen. Wir wollen die Patrioten für Europa nächste europäische Wahl gewinnen und Europa retten.
Wie Viktor Orban aus Ungarn ist Babiš Mitgründer der neuen rechten Partei Patriotenfraktion im Europaparlament. Er lehnt den Migrationspakt der EU und den Green Deal ab. In Tschechien könnten grüne Politiker nach vielen Jahren wieder ins Parlament einziehen, auf einer Wahlliste mit den wiedererstarkten Piraten.
Wir befürchten, dass unter Babiš vieles schlimmer wird. Es geht um Pressefreiheit, es geht um diesen slowakischen und ungarischen Weg, den wir auf jeden Fall vermeiden wollen,
sagt die Piratenpolitikerin Olga Richterová. Dass dem liberal-konservativen Lager wieder ein Überraschungssieg gegen Babiš gelingt, gilt als unwahrscheinlich. Doch bis zuletzt waren 20-30% der Tschechinnen und Tschechen noch unentschieden, wen sie wählen und ob überhaupt. Es bleibt spannend, bis morgen Abend das Ergebnis feststeht.
In Stuttgart und Berlin hat es heute Demonstrationen gegeben. Ihr Motto war nie wieder kriegstüchtig. Sebastian Engelbrecht hat in Berlin zugehört.
In Berlin haben sich nach Polizeiangaben 7500 Menschen auf dem Bebelplatz versammelt, gegenüber von der Humboldt-Universität. Sie schwenken Fahnen von Gewerkschaften wie Verdi, GEW und IG Metall. Auch linke Sozialdemokraten, die DKP und andere kommunistische Gruppierungen demonstrieren mit. Viele tragen Palästinensertücher.
Mich bewegt sowohl der Ukraine-Konflikt als auch Israel-Gaza, aber mich bewegen auch die Konflikte in Afrika. Ich finde, politisch müssen wir viel mehr tun.
Weil die Menschheit nur im Frieden eine Zukunft hat und die entscheidenden Menschheitsprobleme alle nur zivil zu lösen sind, ob das um Bildung, Kultur, Gesundheit, soziale Gerechtigkeit geht. Und deswegen muss diese ganze Kriegslogik beendet werden und Frieden ausgehen, und zwar von uns.
Ich bin gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, gegen Waffenlieferungen in die Ukraine und nach Israel und allgemein für Diplomatie und gegen die Kriegspolitik, die gerade in Deutschland vorangetrieben wird.
Frieden in Europa gibt es nur mit Russland, steht auf einem der Transparente. Auf einem anderen heißt es friedenstüchtig statt kriegsgeil.
Ja, in der Ukraine geht es noch ein bisschen darum, dass man sich an einen Tisch setzt und dass man endlich vollständig klärt, wie die Waffen endlich zum Stillstand kommen. Ich glaube, erst wenn Waffenruhe eingekehrt ist, kann man auch wirklich darüber sprechen, was jetzt mit der Ukraine passieren soll.
Wir wissen ja auch aus der Geschichte, dass es immer wieder die Friedensbewegung war, die Entspannungspolitik, Abrüstung, internationale Kooperation auf den Weg gebracht hat. Und das werden wir auch heute tun.
Eingeladen hat die Initiative Nie wieder Krieg, die Waffen nieder. Und ein Bündnis, dem unter anderem die Ärzte gegen den Atomkrieg, kurz IPPNW, die Gruppierung Ohne Rüstung leben und Pax Christi angehören. Einig sind sich alle, dass sie den Aufrüstungskurs der Bundesregierung ablehnen. Özlem Demirel, die für die Linke im Europäischen Parlament sitzt, spricht von einem kollektiven Gedächtnis. Dieses habe allen beigebracht, dass mehr Waffen die Welt nicht sicherer machten.
Was erzählt uns Herr Merz? Was hat uns Herr Olaf Scholz oder Frau Baerbock immer wieder erzählt? Sie behaupten, mit Waffen wollen sie uns Sicherheit geben. Sie behaupten, mit Waffen verteidigen sie die Freiheit. Nein, das tut man nicht. Mit Waffen schafft man nur mehr Kriege in dieser Welt.
Dann tritt der SPD-Linke Ralf Stegner auf. Im Juni hatte Stegner ein sicherheitspolitisches Manifest mit unterzeichnet und gefordert, trotz des Ukraine-Kriegs diplomatisch auf Russland zuzugehen. Jeder schlechte Frieden sei besser als Krieg, meint Stegner.
Da ist die Rede vom letzten Friedenssommer. Da ist die Rede vom Spannungsfall, den man ausrufen sollte. Da ist die Rede davon, man soll den Krieg weit nach Russland tragen. Was ist das für ein gefährlicher Unfug? Das muss gestoppt werden, wenn die Menschen nicht in den Krieg geraten wollen.
Für das Bündnis Sarah Wagenknecht rechnet Generalsekretär Christian Laie vor, 5% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung, wie manche es in der NATO fordern, würde aktuell bedeuten, dass Deutschland im Jahr 216 Milliarden dafür ausgeben müsste.
Die wollen fast die Hälfte von allem, was sie haben, ins Militär stecken. Und eigentlich muss man diese Regierung mal schütteln und fragen, ja, seid ihr denn vollständig wahnsinnig geworden?
Einig sind sich alle, dass Israel im Gazastreifen einen Genozid an den Palästinensern begehe. Jedenfalls distanziert sich niemand von dieser umstrittenen Behauptung.
Kommende Woche soll im Bundestag das neue Wehrdienstgesetz beraten werden. Allerdings hält die Unionsfraktion den von Bundesverteidigungsminister Pistorius eingebrachten Gesetzentwurf noch nicht für zustimmungsfähig. Mehr dazu von Efi Seibert.
Einen Hinweis auf den Streit um den Wehrdienst lieferte der Kanzler heute selbst. In seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit kam Friedrich Merz auf den Wehrdienst zu sprechen, als Mittel, unsere Freiheit zu verteidigen. Im ursprünglichen Manuskript stand freiwilliger Wehrdienst. Das Wort freiwillig kam dann aber in der Kanzlerrede gar nicht mehr vor. Verteidigungsminister Pistorius von der SPD will schrittweise vorgehen. Zuerst will er mehr Freiwillige rekrutieren und nur, wenn das nicht reicht, über verpflichtenden Wehrdienst entscheiden. Die Union will schon jetzt im Gesetz mehr verpflichtende Anteile haben, auch angesichts der zunehmend bedrohlicheren Lage durch Drohnenflüge. Ob das neue Wehrdienstgesetz wie geplant doch noch am Donnerstag im Parlament beraten werden wird, ist deswegen im Moment ungewiss. Die Koalitionspartner sind dazu in Gesprächen. Die SPD argumentiert, dass Änderungen am Gesetz auch nach der ersten Lesung noch möglich sind. Die Union will das Gesetz gleich nachschärfen.
Am 3. Oktober 2013 sind bei einem Bootsunglück vor der italienischen Insel Lampedusa über 350 Menschen gestorben. Das Ereignis damals hat viele Menschen aufgeschreckt. Einige haben als Reaktion auf das Unglück private Seenotrettungsmissionen gestartet. Seit 2015, also seit 10 Jahren, sind über 20 Organisationen auf dem Mittelmeer unterwegs, um Menschen zu retten. Immer wieder beklagen sie, dass ihre Arbeit politisch behindert wird, vor allem von der italienischen Regierung. Lisa Weiß berichtet darüber.
Es ist früher Morgen, als das Schiff Sea-Watch 5 der zivilen deutschen Seenotrettungsorganisation Sea-Watch den Hafen von Neapel erreicht. An Bord unter anderem 124 aus dem Mittelmeer gerettete Migrantinnen und Migranten. Sea-Watch-Einsatzleiterin Iliora Hensler ist erstmal mehrere Stunden bei der Küstenwache, um Fragen zur Rettungsaktion zu beantworten. Aber jetzt ist alles rum.
Ich glaube, wir sind sehr erleichtert, dass alle sicher an Land gehen konnten. Sind auch alle ziemlich müde, aber wir sind vor allem froh, dass wir diese Rettungsaktion durchführen konnten.
Rettungsaktionen wie diese wurden früher mal von staatlichen Stellen durchgeführt, nicht von zivilen Seenotrettungsorganisationen wie Sea-Watch, CI oder all den anderen. Nach einem schweren Bootsunglück vor Lampedusa am 3. Oktober 2013, bei dem über 300 Migrantinnen und Migranten starben, schickte die damalige Mitte-Links-Regierung in Italien mehr Marineschiffe ins Mittelmeer. Sie sollten Schlepper finden, aber auch Menschen in Seenot retten. Über 150.000 Menschen wurden durch die Mission Mare Nostrum aus dem Mittelmeer gerettet, in etwa einem Jahr. Dann lief Mare Nostrum aus und der politische Wind, der hatte sich gedreht. Die Nachfolgemission Triton der EU hatte das Ziel, die Grenzen der EU zu schützen, nicht unbedingt Menschen zu retten. Deshalb sprangen Privatleute ein, gründeten NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, kauften mit Spendengeldern Schiffe, um Migranten zu retten. So wie die Sea-Watch 5, auf der Iliora Hensler im Einsatz ist.
Die Bilanz ist, dass wir viel zu wenig machen können, dass eigentlich das immer wieder ein Pflaster auf einer Schusswunde ist. Es sind extrem viele Leute, die von der Seenotrettung gerettet wurden, aber es gibt auch sehr viele Leute, die beim Überkreuzen ertrunken sind.
Ein großes Problem für die NGOs? Italiens aktuelle, sehr rechte Regierung behindert die zivile Seenotrettung. Noch mehr als andere rechte Regierungen vor ihr. Unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist unter anderem eingeführt worden, dass Seenotrettungsschiffe nach jeder Rettung zurück in den Hafen müssen, auch wenn sie noch Platz für weitere Menschen in Seenot hätten. Was die NGOs auch beklagen, die italienischen Behörden weisen ihnen oft weit entfernte Häfen zu, irgendwo in Norditalien anstatt im nahen Sizilien. Die Folge: Die Schiffe sind tagelang unterwegs, können in dieser Zeit keine Migrantinnen und Migranten retten. Und oft werden die Seenotrettungsschiffe wochenlang in den Häfen festgesetzt. Immer wieder entscheiden italienische Gerichte in Einzelfällen, dass Festsetzungen nicht rechtmäßig waren. Die Strategie von Italiens Regierung, um mit der Migration umzugehen, sie setzt auf Abschreckung und auf Abkommen mit Libyen oder Tunesien. Die Länder sollen die Migrantinnen und Migranten zurückhalten, damit die gar nicht erst aufs Meer kommen. Für Italiens Innenminister Matteo Piantedosi geht diese Strategie auf.
Es ist unsere Pflicht, den gnadenlosen Geschäftssinn der Menschenhändler unermüdlich zu bekämpfen. Nur indem wir die irregulären Abfahrten komplett blockieren, können wir die Schiffbrüche auf null reduzieren. In diesem Jahr ist die Zahl der Ankünfte gerade in den Sommermonaten eingebrochen. Dann, wenn das Wetter günstig für Meeresüberquerungen ist. Seitdem wir im Amt sind, hat sich die Zahl der Ankünfte drastisch reduziert. Auch in diesem Jahr, wie auch 2024, sind es 60% weniger als 2023. Und wir sind zuversichtlich, noch besser zu werden.
werden.
Das politische Klima in weiten Teilen Europas hat sich in den letzten 10 Jahren verändert. Dass jetzt auch noch der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag die Mittel für die Seenotrettung gestrichen hat, das sehen viele NGOs als ein Zeichen dafür, dass Menschenleben im Mittelmeer zu retten, dass das auch für Deutschland kaum noch Priorität hat. Umgekehrt befürchten Kritiker, dass durch die zivile Seenotrettung immer mehr Menschen in Boote steigen und im Mittelmeer sterben, weil sie davon ausgehen, sowieso von den NGOs gerettet zu werden und nach Europa zu kommen.
Das waren die Informationen am Abend für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Abend.